herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Ich bin Henning Scherf, der alte Bremer Bürgermeister. Ich werde in wenigen Tagen 86 Jahre alt. Ich habe 3 wunderbare Kinder und 11 zauberhafte Enkelkinder, mit denen ich ständig neue Unternehmungen mache. Wir planen gerade für den Oktober, es ist eigentlich schon alles unter Dach und Fach, mit einer 25-jährigen Enkeltochter eine Woche in New York zu erkunden, wie die Exil-Szene da klargekommen ist mit ihrer Exil-Situation. Und solche und ähnliche Unternehmungen, die sind wunderbar.
Fantastisch. Was für ein wunderbares Intro. Vielen lieben Dank, lieber Henning, dass ich hier bei dir am Schreibtisch sitzen darf in Bremen. Das hatte ich mir schon seit vielen, vielen Jahren vorgestellt und nicht zu hoffen gewagt, dass es klappt. Vor 20 Jahren etwa bist du in den Ruhestand gegangen. 19 Jahre, also knapp, ja. Mhm. Und da warst du 67.
67.
Mhm. Und ich war 47. Und habe das sehr wohl wahrgenommen, dass da der Herr Scherf als Bürgermeister von Bremen seine Amtszeit beendet und seinen Rückzug aus der Politik erklärt und gleichzeitig erklärt, dass er jetzt mit mehreren zusammen ein Wohnprojekt beginnt. Das war sehr, sehr bedeutsam und irgendwie scheint das bei mir damals schon losgegangen zu sein, dass ich darüber nachgedacht habe, was macht man eigentlich, wenn man seinen Ruhestand, wenn man darüber nachdenkt, wenn man seinen Ruhestand plant, wobei ich dieses Wort überhaupt nicht mag. Du hast geschrieben, dass du vor diesem Moment schon etwa 10 Jahre darüber nachgedacht hast.
Länger
was
schon.
Was kommt dann?
Wir sind jetzt hier fast 40 Jahre schon zusammen. Also ich war noch keine 50. Da haben wir uns mit unseren Freunden dieses alte Haus nach langem Suchen mitten in der Innenstadt von Bremen ausgesucht und haben dann ein Jahr lang mit einem befreundeten Architekten das so umgebaut, dass wir da alle, ohne uns auf die Nerven zu gehen, miteinander klarkommen können. Und das ist jetzt 36, 37 Jahre schon her. Und es hat sich bis heute bewährt, diese Art von Zusammenwohnen und sich gegenseitig stützen. Und jetzt, wo wir immer älter werden,
ja,
ist es umso wichtiger, dass wir nicht alleine sind und dass wir nicht nach irgendwelchen überforderten Hilfen suchen, sondern dass wir uns gegenseitig stützen.
Ja.
Das gilt für alle im Haus. Und nun ist unsere älteste Tochter, die Ärztin ist, die ist jetzt schon in Wales in Ruhestand gegangen und hat entschieden, ich helfe in Bremen aus und wir sitzen gerade in ihrer Wohnstube.
Das ist sehr interessant. Dann wird es auch ein Mehrgenerationenhaus.
Ja, das,
ist
ja, dann das nicht, wollten wir immer sein.
Ja, es ist keine Wohngemeinschaft, Gleichaltriger, aber es wird jetzt Mehrgenerationen.
Ja, wollten wir immer sein. Das haben wir auch immer wieder hingekriegt.
Ja.
Gleich, das wirst du auch noch erleben, kommt unsere älteste Enkeltochter aus Berlin.
Ja.
Die will jetzt eine Woche hier mit uns zusammen verbringen. Die ist hier aufgewachsen, die kennt das in- und auswendig und das ganze Haus findet sie hinreißend. Das ist praktisch ein Hauskind. Und die anderen Enkelkinder erleben das genauso. Und ja, und dann haben wir auch Nachbarflüchtlingskinder hier eingeladen und integriert. Und das ist, hat sehr dazu beigetragen, dass wir nicht träge geworden sind.
Fantastisch. Ich wollte dich zunächst fragen, was hat dich damals angetrieben, überhaupt so schon so frühzeitig über Ruhestand nachzudenken? Also du warst ja voll aktiv mit unglaublich vielen Ämtern und Aufgaben und sehr beschäftigt, aber irgendwie hat das Thema ja schon sehr früh angefangen.
Also so mental hat es eigentlich schon in der Kindheit angefangen, weil wir sind eine große Familie, 6 Geschwister. Und mein Vater saß im Gefängnis, weil er gegen die Nazis war. Meine Mutter war typhuskrank und dann war unsere Großmutter. Die war unsere Rettung. Die hat uns 6 Kinder durch schreckliche Jahre, wir sind zweimal ausgebombt, wir sind dann auch außerhalb Bremens untergekrochen. Und die hat uns durch diese Jahre geschleppt, Wunderbar. Und seit dieser Zeit habe ich tief in mir, dass es ein ganz großes Glück ist, wenn man eine Großmutter hat oder wenn man Großeltern hat, die sich kümmern, die sich einmischen, die, auf die man sich verlassen kann. Nun ja, und dann habe ich ja lange Zeit als Sozialsenator hier gewirkt. Und wenn man in Bremen Sozialsenator ist, ist man nicht nur mit Gesetzen und so beschäftigt, sondern da ist man zugleich auch kommunal. Das ist ähnlich wie in Hamburg. Ja. Kommunal verantwortlich. Ich musste also jedes Altersheim kennen und kannte die Pfleger und kannte die Leiter und habe auch versucht, in jedem Heim mal einen Tag lang zu arbeiten und zu pflegen und zu waschen und alles, was man da sonst machen muss. Und dadurch habe ich eine ganz, ganz große Nähe zu diesem Riesenproblem oder diesem Riesen, ja, diese Riesenherausforderung, will ich lieber sagen. Was machen wir mit den vielen, vielen Alten? Die habe ich da entwickelt und dann habe ich gedacht, du musst nicht nur darüber reden, du musst das auch für dich selber organisieren. Und bin dann eben zu meinen Freunden gegangen, die in so ähnlicher Lage waren und sagen, was macht ihr, wenn die Kinder weg sind? Ja. Und dann haben wir uns für dieses Haus entschieden und sind dann mit 10 Leuten eingezogen.
Also ihr hattet einen Freundeskreis, die glücklicherweise sofort mitgemacht haben und gesagt haben, jo, wir sind dabei.
Ja, wir mussten sogar aufpassen, dass wir das nicht zu laut sagen, weil das war so attraktiv, da hätte ich gleich ein paar Hundertschaften hier am Hals gehabt. Wir mussten sehr diskret unter unseren Freunden, ohne Öffentlichkeit, sagen, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir zusammenziehen. Das Projekt war damals schon richtig attraktiv. Und ich wollte einfach nicht zu viele kränken. Wir wollten hier nicht mit 50 Leuten einziehen. Wir haben hier Platz gehabt für ein Dutzend Menschen. Und da haben wir das sehr diskret gemacht. Und das hat dann in der Vorbereitung, wir haben 4 Jahre lang gesucht, bis wir dieses alte Haus gefunden haben. Und dann haben wir einen Architekten gefunden. Und dann haben wir mit dem das ganz liebevoll und über ein Jahr lang umgebaut, bis wir hier eingezogen sind, 88. Und ja, und nun leben wir hier und nun tragen wir unseren Alltag. 4 sind in dieser Zeit gestorben, in der wir hier leben. Die sind hier gestorben. Auch in diesem Zimmer ist einer von uns gestorben. Und alle wollten hier sterben. Keiner wollte in die Klinik. Keiner wollte in irgendeine Sondereinrichtung. Sondern sie wollten in unserer Mitte sterben. Und das haben wir akzeptiert, weil wir alle gedacht haben, wir könnten ja die Nächsten sein und wir wünschen uns das auch, dass wir da sterben dürfen, wo wir zu Hause sind und umgeben sind von Menschen, die wir kennen und die uns aus langjähriger Nähe, Freundschaft, Verwandtschaft herzlich verbunden sind und das ist bisher gelungen.
Das ist ja unglaublich schön, dass es gelungen ist, weil es hätte ja auch anders werden können, dass man sich streitet oder plötzlich, wenn man so eng aufeinander wohnt, es ist nicht eng, jeder hat seine Wohnung hier und ihr habt Platz und ihr gebt euch ja gegenseitig Raum, aber es hätte ja trotzdem zu Streit oder zu ähnlichen Dingen führen können. Ihr habt es geschafft, so gut gemeinsam zu leben. Habt ihr dafür ein System entwickelt? Also weil es gibt ja Wohngemeinschaften, da gibt es dann einmal im Monat eine Sitzung, wo alle zusammensitzen und besprechen, was so Sache ist. Macht ihr das auch oder habt ihr Regeln euch gegeben? Wie macht man denn das? Das wollen ja so viele Menschen auch wissen.
Ich bin ja Jurist und ich habe gedacht, man muss alles vorerklären und regeln. Es interessiert sich niemand für das, was wir am Anfang aufgeschrieben haben und verabredet haben. Das entwickelt sich alles wirklich im Alltag und jede Situation ist neu und jede Situation ist herausfordernd und es kommt entscheidend darauf an, dass die Chemie untereinander stimmt, dass man sich vertraut, dass man, wenn man sich geärgert hat, auch dem anderen sagt, jetzt habe ich mich geärgert und das will ich jetzt mal mit dir klären. Das lernt man aber erst. Das ist nicht so in den Genen drin, sondern das muss man richtig üben. Und wir haben das hier nun über diese ganzen Jahre lang, demnächst haben wir hier 40-jähriges Jubiläum, haben wir geübt und geübt und geübt und sind erstaunlich über die Runden gekommen, ohne Supervision. Ja. Meine jüngste Tochter macht so etwas Ähnliches in Berlin und die hat eine regelmäßige Supervision. Da sind auch Pflegekinder dabei und so und für die ist das wichtig. Wir haben bisher noch nie nach Supervision geguckt. Wir machen das alles selber und das geht. Und wenn wir mal richtig alle auf der Nase liegen, dann kommen die Kinder und Enkelkinder. Das ist so schön.
Das ist ja eine.
Die nehmen daran teil.
Ja,
und
du hast ja auch eine Riesenfamilie, wenn ich so das richtig wahrgenommen habe.
Größtes Glück. Größtes Glück. Und die sind anhänglich, die sind, kümmern sich. Die sind, dass meine große Tochter nach ihrer Pensionierung, die ist 63 aus Wales, aus Cardiff hier eingezogen ist als Ärztin, das ist ja. Ein Geschenk.
Das ist ein Geschenk. Haus. Ja, natürlich.
Die alle lieben sie und die kommandiert hier rum und machen und räumt auf und sortiert alles neu. Und ich bin total entlastet durch sie. Ja. Meine Luise, die gerade aus dem Krankenhaus gekommen ist, die ist so glücklich, dass wir die älteste Tochter hier unter uns haben. Aber den anderen geht das genauso. Also da oben die beiden, er ist Arzt und er ist ziemlich mühselig mit seiner Altersgeschichte. Und der blüht auf mit dieser lieben Tochter, meiner Tochter, seiner Freundin, seiner Kollegin. Und die machen, die haben sich jetzt eine Woche lang so ein Fahrrad geliehen mit zwei Sitzen nebeneinander, wo der eine trampelt und der andere auch mit. Und dann ist er zum ersten Mal seit Jahren wieder durch unser Bürgerpark und durch unser Vierländer Gelände und durch Blockland gefahren und dann haben sie beim Bauernhaus eingekehrt und haben da gegessen und er war glücklich, sagte, das habe ich gar nicht mehr für möglich gehalten, dass ich sowas erleben kann, das ist ja so toll und dass denn die Sonne scheint und dass die Vögel zwitschern und dass die Blumen noch Herbstschönheit haben, er war total glücklich und ich war übrigens auch glücklich, ich war gar nicht eifersüchtig, ich habe mich gefreut, dass die beiden mich so gut vertragen, so geht das.
Ja. Das scheint schon sehr viel auf deine Initiative hier in Gang gekommen zu sein.
Ja, alle denken, dass ich der Motor gewesen bin. Das stimmt aber gar nicht. Ich bin eigentlich der Exot in dieser Runde hier.
Aber sozusagen diese Idee, die hat mich ja geprägt.
Aber also den Alltag gearbeitet, das haben wir nicht. Ich war immer derjenige, der ausfällig war und beschäftigt war. Und auch nach meiner Pensionierung habe ich ja eine Vortragsreise nach der anderen gehalten, in ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz, überall habe ich über das Altwerden geredet. Und dann haben die sich immer totgelacht. Du redest immer über das, was du gar nicht erlebst. Du bist doch mal unterwegs. Die das erleben.
Also du hast ja einige Bücher geschrieben. Ja. Du bist selber in den Demenz-WGs gewesen. Ja. Du hast ganz viele Besuche gemacht. Du hast dir das wirkliche Leben ja angeschaut. Ja. Du hast unglaublich viel gelesen. Zitierst ja auch und hast Literaturlisten in deinen Büchern. Das könnte ich schon eigentlich bestätigen, dass du wirklich ein Experte für das Anders-Älterwerden bist. Der sicherlich auch immer noch sehr viel gefragt ist oder immer mehr, weil wir unsere Gesellschaft sich damit befassen muss. Was machen wir eigentlich mit diesen, wir werden immer älter, mit diesen tollen Jahren, die uns hoffentlich geschenkt sind, wenn wir gesund bleiben? Und wie können wir daraus nicht Einsamkeit und Resignation, sondern Power, Vitalität, Lebhaftigkeit, Gemeinschaft, Arbeit, Einbringen, Beiträge, wie können wir das schaffen? Und da bist führenden Köpfe hier in Deutschland.
Experte bin ich ja nicht, sondern ich bin ein Betroffener. Ich bin einer von denen, wie andere Experten sich große Mühe geben. Ja. Und ich habe zwar sehr viele Freunde, die wirklich die große Gerontologen sind, wie der Andreas Kruse, und dessen Bücher ich natürlich verschlungen habe und mit denen ich ständig auch mich versucht habe, kurz zu schließen. Aber mein Beitrag ist eigentlich nicht, dass ich sage, ich bin sozusagen der selbstgestrickte Gerontologe und ich sage den anderen, was sie alles falsch gemacht haben, sondern mein Beitrag ist, dass ich sage, ich will euch gerne erzählen, wie ich mir meinen Alltag organisiere und vorstelle. Und da treffen sich dann viele, weil inzwischen in der Gerontologie es sich herumgesprochen hat und in den Altersberichten auch überall wiederzufinden ist, dass diejenigen, die nach ihrer Berufstätigkeit noch sich engagieren, die also ehrenamtliche Aufgaben übernehmen, im Sportverein, in der Kirchengemeinde, ich weiß nicht, im Chor, ich bin ja so ein Chorsänger gewesen.
Ja, genau.
Und natürlich ganz anders mit dem Alter umgehen, als die zu Hause sitzen und vorm Fernseher einschlafen und immer sagen, früher war es besser. Ja. Und dieses lebendige Gestalten von Alter, das ist mein mein Hauptthema geworden.
Das ist deine Botschaft,
sagen.
Eindeutig.
Und das lebe ich nun und mache das mit Lust und gerne. Und ja. Mache das auch jetzt nach der Pandemie. Die Pandemie war ein großer Einschnitt, weil dann viele, fast alle Vorträge ausgefallen sind. Aber es geht wieder weiter. Und zum Beispiel diese Woche bin ich in Wadenfeld auf der Jubiläumsveranstaltung der Seniorenvertretung des Landkreises. Und die wollen von mir wissen, wie bist du mit dem Alter klargekommen? Wie bist du mit der Ernährung klargekommen? Wie bist du mit dem Bewegungsbedarf klargekommen? Was machst du an Aktivitäten und so? Und dann erzähle ich ihnen. Und dann machen sie solche Augen.
Ja,
manchmal erzähle ich so begeistert, dass ich denke, da sitzen nur noch viele, die ganz alleine sind.
Ja.
Und die sagen, Mensch, der hat es aber gut, der ist umgeben von Leuten, die mit ihm was zusammen machen. Und wir sind und warten und warten. Und denen sage ich dann immer, nicht warten, es kommt kein Prinz vorbei und küsst einen wach, sondern man muss, solange man kann, rausgehen aus seiner Bude, aus seiner Stube, aus seiner Wohnung, aus seinem Haus und sich umgucken in der Nachbarschaft. Und man findet überall, auf dem Dorf und in der Stadt und überall findet man Leute, die dieses Interesse haben, etwas Gemeinsames zu machen. In Kirchengemeinden ist das, in Sportvereinen ist das, es ist in Musikvereinen, in den Chören sind die Alten diejenigen, die den Chor zusammenhalten. Ich habe so viele Anlässe gefunden beim Malen. Ich male auch gerne und habe da auch natürlich alte Leute um mich versammelt. Und das ist so, so stark, das Bedürfnis, aus dieser Zeit nach der Berufstätigkeit wirklich noch was zu machen. Das muss man gestalten, da muss man Leute finden.
Es passiert einem ja nichts in dem Sinne, dass man allein gelassen wird oder gezwungen ist, zu Hause zu sitzen. Du forderst ja regelrecht. Wer dem Pensionierungsschock, habe ich gelesen, entgehen will, der muss etwas tun.
Ja,
es ist eine Eigeninitiative, die gefordert ist.
Ja.
Und es gibt auch einen Pensionierungsschock. Und wenn man da erstmal so reingleitet, dann ist es ganz, ganz großes Übel.
Das war bei mir nicht so.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie
mache ich das?
Genau.
Ich wollte schon früher
Menschen
aufhören und die haben mich immer gehalten, weil ich hier so gute Wahlergebnisse
habe. Nicht alle Menschen sind wie du.
Und dann habe ich gesagt, so mit 67 darf ich gehen.
Ja.
Weil jetzt müsst ihr das sehen, dass ihr ohne mich klarkommt. Und ich wollte in diese neue Phase.
Ich habe das nachgelesen. Und du schreibst aber auch, dass du ganz viel gemacht hast. Du hast ja die Vorträge gemacht, du hast Bücher geschrieben, du hast dich weitergebildet, du hast den Chor, das Chorthema, du hast ja auch noch andere Ehrenämter. Also aus dem sicherlich auch sehr anspruchsvollen und gestressten Berufsleben hinein in eine neue Phase, die aber auch sehr von vornherein aktiv geplant war. Aber nicht jeder Mensch hat dieses Gehen und diese Initiative. Viele sagen ja, mir passiert das jetzt werde ich alt und jetzt geht's ja nicht mehr und so weiter. Und da eben lässt du ja nicht locker und sagst, nee, Leute, ihr müsst dann auch das, was dafür tun, sonst fallt ihr in das große Loch,
ja,
was da entsteht.
Das sogar
sagen
mit
ja auch deine
Menschen noch. Also
genau.
Die Menschen sind ja viele in Albtraum, dass sie denken, dann geht gar nichts mehr. Von wegen, man kann mit Demenz, das kommt ja ganz langsam und zieht sich richtig lange hin, man kann mit Demenz erkrankten Menschen ganz, ganz viel noch machen. Zum Beispiel gemeinsam kochen.
Ja.
Die machen das gerne. Gemeinsam singen.
Die
singen für ihr Leben gerne, die alten Lieder.
Es gibt ja immer mehr Beispiele dafür.
Die können die auch. Die können zum Teil mehr Strophen, als ich sie kann.
Ja.
Weil die das Langzeitgedächtnis noch wach haben. Die vergessen zwar alles, was gerade passiert ist und so, aber das, wenn man an früher denkt, anknüpft, dann kommen sie und wachen und erzählen und machen und singen und sind begeistert. Also man kann mit demenzerkrankten Leuten noch ganz viel erleben. Die sind nicht immer gleich bettlägerig und können überhaupt nichts mehr, sondern das ist ein langer Prozess. Und
wie geht das zusammen mit dem Pflegenotstand, mit dem Thema Heime zu voll und keine Zeit für die Menschen? Hast du
also,
da eine Lösung
ich hab mich ja
im Auge, wie das
wirklich
besser
europaweit
werden kann?
Und manchmal sogar ein bisschen in die USA und Kanada und in Neuseeland und Australien umgeguckt, wie machen die das eigentlich? Das, was wir in Deutschland machen, ist singulär, dass wir den allen wirklich anbieten, wir halten für euch einen Pflegeplatz frei.
Ja.
Das macht kein anderes Land auf der ganzen Welt. Überall, wenn man in Skandinavien zum Beispiel rumfährt, überall gibt es natürlich Heime, aber die sind immer nur für die wirklich Moribunden, die also mit ihrem Sterben beschäftigt sind, die haben alle ihre Nachbarschaften aktiviert, in Finnland, in diesen weiten, großen Finnland, dünn besiedelt, in den Dörfern, zauberhafte Netze gibt es da und die lassen die Alten nicht alleine. In Dänemark, ich habe mal bei der Bertelsmann Stiftung einen Preisträger, weltweiten Preisträger aus Dänemark, die Laudatio, angedichtet. Da machen die auf Nachbarschaft was. Die holen die Kranken aus dem Krankenhaus raus, weil man im Krankenhaus nicht gesund wird, sondern man muss unter Menschen, um gesund zu werden. Man muss auch was tun. Selbst wenn man nicht so gut zu Wege ist, dann muss man eben trotzdem in die frische Luft und muss dann aufpassen auf die kleinen Kinder oder aufpassen auf die Haustiere oder vielleicht Kartoffeln schälen und vielleicht Wurzeln schälen oder schrappen oder so. Man muss Aufgaben haben und integrieren. Dann kann man wieder Kräfte sammeln. Dann kann man wieder auch Freude kriegen. Da kann man auch wieder, was die Amerikaner Feedback nennen, dass man Rückmeldung kriegt. Das ist aber nett, dass du das gemacht hast. Mhm. In Altersheim wird oft über Essen gemeckert. Sagen, oh, zu Hause schmeckt das besser. Aber wenn die das selber machen, dann meckern die nicht über ihr eigenes Essen. Dann wollen die gelobt werden und sagen, Mann, ist das gelobt.
Aber sind wir da auf dem falschen Weg in Deutschland? Warum ist das hier so und warum geht es in anderen Ländern?
Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist
Das ist der Punkt.
Sie müssen sich mal überlegen, wie viele Leute mit dieser Pflege beschäftigt sind. Allein die beiden großen kirchlichen Sozialverbände, Caritas und Innere Mission, jeder über 500.000 Beschäftigte. Nur die alleine.
Ja,
und das geht dann quer durch.
Ist überall eigentlich unbezahlbar.
Sind wahnsinnig viele Leute damit beschäftigt, dieses Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und das geht an seine Grenze. Darum wird zu Recht gesagt, Pflegenotstand, weil wir nicht genügend Pflege haben und weil es alles so teuer geworden ist und weil die Ansprüche natürlich auch höher geworden sind und die Pfleger wollen natürlich auch Geld haben, die wollen ordentlich verdienen, die wollen nicht nur zu Hungerlöhnen arbeiten, das ist auch richtig so. Das ist grenzwertig, das kann man nicht beliebig ausbauen. Wir müssen Alternativen dazu programmieren.
Na, darauf will ich ja hinaus. Wie schaffen wir das? Also müssten wir als Gesellschaft nicht irgendwie aktiv dafür sorgen, dass man umdenkt über diese Phase 3 des Lebens, über das, was die Menschen noch können, wollen und wie viel besser es ihnen gehen könnte, zum Teil, wenn sie mehr Teilhabe hätten und mehr Feedback. Auf der anderen Seite kriegen wir unsere Kinder nicht unter in den Kitas und wir haben zu wenig Betreuung und in den Schulen kann man durch Vorlesen helfen.
Kinder zum Beispiel, unsere Kinder hatten, da gab es einen Bruchteil von Kitas.
Ja. Aber es gab Familien vielleicht.
Natürlich, und Nachbarn und Leihomis und Leihopis. Es gibt so viele Großeltern, die mit ihren eigenen Kindern, weil die weit weg sind, nicht täglich zusammenkommen. Und die haben aber Lust auf Kinder und die machen das gerne. Und die kümmern sich gern, die kochen gern für die, die holen sie ab im Kindergarten, die gehen mit zum Schwimmen oder die machen unternehmungsvolle Sachen. Die beschäftigen die Alten. Und das muss man programmieren. Man muss vorhandene Strukturen nutzen, um diese Bereitschaft der altgewordenen, aber noch fitten Bevölkerung sich zu beteiligen, um die aufzunehmen und zu sagen, ja, wir wollen das mit euch machen.
Ja.
Das Schönste in meinen Vorträgen, ich habe inzwischen so ungefähr 1500 Vorträge darüber gehalten. Das Schönste ist, wenn sich einer meldet, ist mir immer wieder passiert, sagte, ich bin jetzt an die Rente gekommen und ich möchte nicht alleine sein.
Ja.
Wer macht mit? Und er hat eine Liste ausgelegt. Einmal habe ich einen alten Priester erlebt im Münsterland, der sagte, ich muss, obwohl ich noch Lust hätte, ich muss jetzt in Rente gehen, aber ins Kloster will ich nicht. Ich habe die Idee, dass wir eine alte Scheune, die gehört der Gemeinde, aber die können wir umbauen. Wer macht mit mir in meiner Veranstaltung? Wer macht mit mir? 20 Leute haben sich gemeldet, ein Jahr später bin ich gekommen, da wohnten die da drin. Und er war der Hausmeister und war glücklich. Er lief da in Gummistiefeln rum und machte den Garten und passte auf, dass alles klappte und dass die Kinder keinen Blödsinn machen. Der war so glücklich, dass er das. Einen anderen habe ich erlebt, den habe ich vom Kirchentag gekannt. Als ich ihn traf, war er so traurig und sagte, ich bin Witwer geworden und ich weiß überhaupt nicht mehr, warum ich noch weiterleben soll. Und ein paar Jahre später habe ich ihn in der Claudius-Stiftung in Bochum getroffen. Da hatte der einen bunten Anzug an und ich sage, was ist denn mit dir los? Bist du verliebt? Nein, ich wohne jetzt hier richtig in einer Wohngemeinschaft und da sind junge Leute und da sind Kinder und ich bin zuständig für die Kinder und das macht mich glücklich. Das sah man dem an. Also man muss diese Bereitschaft, die ich spüre, die muss man nutzen, sorgfältig nutzen, um dieses Netzwerk, das es braucht, um diese drohende Einsamkeit zu verhindern, um das wirklich zu stricken. Und da lasse ich niemanden aus. Also ich lasse nicht die Kirchengemeinden aus. Ich bin ja sehr protestantisch aufgewachsen. Ich habe inzwischen sehr, sehr viele katholische Freunde, auch Priester. Hier hat auch ein Priester gelebt mit uns zusammen. Wir waren ganz eng, ja, richtig Brüder. Ich habe ganz viele Freunde in der Migrantengesellschaft, türkische Freunde, aus Syrien Leute, aus der Ukraine Leute, auch aus Russland.
Also, wie bereichert.
Auch aus Russland. Ja. Die alle, die wollen das alle. Die wollen alle, gerade die Alten, die wollen nicht da irgendwo hocken und dann ihre komischen Heimatnachrichten hören, sondern die wollen lebendige Kontakte haben. Die wollen mit ihrem bisschen Deutsch, das sie können, wollen sie hier zu Hause angekommen sein. Die muss man alle bitte sehr erreichen und einspannen. Und da das die Skandinavier können und die Holländer können, warum sollen wir das nicht auch können?
Also, die Beschreibung ist toll und mir geht gerade durch den Kopf. Deine Vorträge, die du gehalten hast, waren ja immer der Moment, wo viele Menschen zusammengekommen sind, die aus dem gleichen Interesse. Und insofern verwundert es mich gar nicht so, dass dann einer aufgestanden ist und gesagt hat, und jetzt mache ich es auch gleich mal. Und diese Vorstellung, dass wir Pflege organisieren, dass wir Kitas organisieren, dass wir überall unglaublich viel Defizite haben und sehr viel Geld ausgeben. Und auf der anderen Seite aber, wenn wir das organisieren würden, was du gerade beschreibst, ja ganz, ganz große Chancen liegen, dann wäre das doch eigentlich mal ein Packende. Da müssen einfach Menschen sich, ich weiß gar nicht, noch intensiver mit befassen. Und ich glaube auch so, es ist eine kommunale Aufgabe, vielleicht da ein bisschen dafür sozusagen den Boden zu bereiten, dass es dann durch private Initiative stattfinden kann.
Das wissen die meisten auch in der Kommunalpolitik. Also ich kenne ganz, ganz wenige Kommunalpolitiker, die sagen, das ist nicht unser Feld, das ist Aufgabe der Sozialverbände.
Aber sie sagen auch, wir haben kein Geld. Und
die, aber der Witz ist ja gerade, dass ich ohne viel Geld was hinkriege. Ja. Ich brauche mehr Geld, das hat immer die Folge, ich brauche Hauptamtliche und die machen dann ihren 8-Stunden-Tag und dann ist gut so. Nein, wie mobilisiere ich Ehrenamtlichkeit? Wie mobilisiere ich Selbsthilfe? Und das ist für Kommunalpolitik ein zentrales Thema. Ich behaupte sogar, wer das übersieht, verliert seine Wahl. Er wird nicht wiedergewählt. Die Leute sind nämlich inzwischen eine Wahlmacht.
Ja, die Alten, mit Sicherheit, sind ja auch so viele.
Die sind nicht einfach nur da so am Jammern, sondern die wehren sich auch.
Hat aber was damit zu tun, dass man den Menschen zugewandt sein muss und sich wirklich um die Bürger kümmern muss. Und
ja, aber das ist nur wirklich ein Gemeinplatz geworden. Das müssen sie praktizieren, müssen sie machen. Und wenn sie das machen, dann werden sie nach meiner Erfahrung, ich habe ja selber hier Kommunalpolitik gemacht, dann werden sie merken, was für ein Reichtum die Zivilgesellschaft in Deutschland hat.
Und was wir alle schaffen können.
Was man damit schaffen kann. Genau. Und dass die Alten nicht nur das Objekt der Fürsorge sind, sondern selber mitmachen, Subjekt sind.
Genau. Okay, ich würde gern noch einmal zurückkommen hier in dieses Haus und zu dem Beginn unseres Gespräches. Mir geht so durch den Kopf, du warst 67 Jahre alt, als du diese Initiative hier umgesetzt hast, als ihr eingezogen seid und ihr wohnt jetzt schon viele Jahre hier. Viele Jahre, die natürlich auch an einem selber sozusagen nicht vorbeigehen. Du bist jetzt, hast ja gesagt, 85 und in ein paar Tagen 86, siehst toll aus, bist unglaublich aktiv, kamst hier gerade mit dem Fahrrad um die Ecke. Aber trotzdem ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass Älterwerden an sich ist etwas, was jedem Menschen passiert und auch damit muss man ja umgehen. Und habt ihr auch vielleicht in der Gemeinschaft, in den Gesprächen, die ihr so habt, habt ihr zu dieser Phase und auch zu dem, dass es vielleicht die Endlichkeit und die Restzeit noch wie immer kürzer wird. Habt ihr dazu Gedanken?
Ja, das ist ein Riesenthema, das beschäftigt uns jeden Tag. Also bei mir hat es sich bemerkbar gemacht, dass ich in meinen vielen Sportaktivitäten nicht mehr so gut zu Hause war. Also ich habe das Marathonlaufen schon vorher aufgegeben und habe dann angefangen, mich aufs Fahrrad zu konzentrieren. Dann bin ich mit dem Rennrad unterwegs gewesen als Rentner. Habe auch die Hamburger Cycle Classics ein paar Mal mitgemacht. Das ging dann irgendwann auch nicht mehr und dann bin ich auch da umgestiegen auf E-Rad. Und mit dem E-Rad kann ich bis heute also den ganzen Tag Rad fahren. Das Gleiche ist mit meinem Paddelboot. Ich hatte ein wunderschönes Eskimo-Paddelboot, mit dem man große Paddeltouren machen kann. Also Tage die ganze Elbe runter oder die ganze Weser runter oder die ganzen Ostseeinseln, die ostfriesischen Inseln abklappern, habe ich alles gemacht.
Aber die Ostseeinseln wären mit Sicherheit auch ganz
die toll auch, dafür. Ja, die Möhre zum Beispiel. Und so. Also man das, kann, ja. Es gibt wunderbare Paddelquartiere. Mhm. Ja, und irgendwann passe ich da nicht mehr rein. Und dann habe ich das an meinen Verein verschenkt, an die Jugendabteilung. Ja, und habe mich auf was Neues konzentriert, nämlich auf Segeln. Ich bin bis heute Hochseesegler. Mit einer Segelkameradschaft, 100 Jahre alt, der Segelkameradschaft Wappen zu Bremen. Die machen tolle Sachen und die haben das Prinzip, immer so drei Generationen in ihren Crews zu haben.
Das ist ja
die
wieder
nehmen
ein
immer
super
auch
Beispiel.
So einen Alten wie mich mit und machen also diese super Fahrten.
Aber das machst du ohne deine Frau?
Ja, die hat keine Lust zum Segeln.
Okay.
Aber mit den Enkelkindern, also die Enkelkinder, da sind einige dabei, die sind begeistert. Wir waren jetzt in Kroatien und in Montenegro mit einem gescharterten Segelboot und haben einen Spaß gehabt. 9 Enkelkinder mit ihren Freunden hatten wir da. Mein Sohn Christian und ich, wir waren die Alten. Und die waren um uns herum und haben eine Freude. Und wir haben mit an dieser Freude gelebt. Also dieses weniger können und sich überlegen, was kann ich dann noch, das ist mir über den Sport als erstes klar geworden. Bei der Musik zum Beispiel, ich wollte Orgel spielen, habe auch Orgelunterricht gemacht und dann ging mein Orgellehrer weg, hatte einen guten Job gekriegt in Süddeutschland und dann war das Orgelspielen nicht mehr so ganz pralle und dann bin ich auf das Chorsingen gekommen und das Chorsingen habe ich lange Zeit mitgemacht. Ich war ja Präsident des Deutschen Chorverbandes und habe wunderbare Konzerte gemacht. Ja. Jetzt geht das mit den großen Konzerten nicht mehr, aber ich habe einen kleinen Singekreis und da sind wir so ein Dutzend Leute und treffen uns einmal in der Woche und singen wunderbar mehrstimmig, wunderbare Sätze und Vermögen. Und jetzt haben wir angefangen, Obertontechnik so zu üben und das gelingt alles. Da sind auch welche, die sind schon älter als ich und die machen also inzwischen Oberton-Übungen und das ist zauberhaft.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das klingt wunderbar, weil das ja auch erstens Gemeinschaft ist und zweitens, ihr lernt noch was.
Ja.
Und habt so ein und Musik ist ja auch etwas, was verbindet und auch den Geist und Seele zusammenhält, würde ich mal sagen.
Ja, und das mit dem Reisen, ich bin ein ganz, ganz begeisterter Reiseunternehmer nicht, aber reiselustiger gewesen, nachdem ich nicht mehr jeden Tag da in meinem Politjob arbeiten musste. Und nun hat meine Luise keine Lust mehr zu fliegen und keine Lust mehr weiter reisen zu machen. Nun mache ich das mit Enkelkindern und das ist so toll.
Wir hast du noch Ziele, wo du sagst, da muss ich nochmal hin?
In 14 Tagen gehe ich mit einer Enkeltochter nach New York. Wir wollen in New York die Exil-Szene kennenlernen und ich habe da wunderbare Adressen unter den jüdischen Exilanten, unter den polnischen, unter den ukrainischen und selbst unter den russischen.
Ist deine Enkeltochter beruflich auch damit befasst oder ist es ein Interesse?
Nein,
was so
die ist Psychologin, die hat einen super Job bei BMW und ist da so Vorstandsmanagerin, so ähnlich wie du mal Vorstandsmanagerin warst. Und die will gerade die andere Seite kennenlernen. Die ist total neugierig darauf, wie haben die sich in dem Exil durchgesetzt. Die sind ja oft mit nichts da angekommen und haben sich durchgehungert und
haben
Teller gewaschen und ich weiß nicht, Straßenreinigung gemacht und alle möglichen lächerlichen Aufgaben gemacht. Und wie haben die das ausgehalten? Und das will sie sehen, das will sie rauskriegen, die will die Leute kennenlernen. Die ist perfekt Englisch, sie war ein Jahr lang in Oxford und auch für BME übrigens, davor ein Jahr lang in Kent. Und so, die ist total international. Und ich bin so glücklich mit so einer großen Enkeltochter zusammen. Diese Riesenstadt, diesen Riesenschmelztopf von unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Regionen zu erleben. Und jetzt noch direkt vor der Wahl. Wir kriegen also die letzten Züge dieser Wahnsinns-Präsidentenwahl in den USA mit und sind natürlich beide Kamala Harris-Anhänger. Aber wir wollen das erleben. Wer mit welchen Botschaften geht sie da um? Und wer macht da mit und mobilisiert sie, die vielen Nichtwähler, die kein Interesse mehr haben? Es gibt ja viele Schwarze, die haben überhaupt keine Lust mehr zur Wahl zu gehen, weil sie so enttäuscht sind von dem System. Wie kriegt sie die mobil? Und das finde ich toll. Ich habe das Gleiche mit einem Enkelsohn gemacht, einem Jurastudenten. Wir sind nach Schlesien gefahren und haben in Schlesien die tollsten Erlebnisse gehabt, bis nach Auschwitz. Wir waren einen Tag in Auschwitz. Er wusste ganz wenig über Auschwitz. Und dann haben wir beiden da auch mit jüdischen, israelischen Gruppen diskutiert und haben uns diese Mordstätte in einer Weise angeeignet, dass ich gedacht hätte, das schafft kein Buch, das schafft kein Film, das muss man selber machen. Ja? Und ich war begeistert, dass er das angenommen hat. Mit einer anderen Enkeltochter bin ich durch das Baltikum gefahren und die meinte immer, die Nazis sind die einzigen Mörder, die es auf der Welt gegeben hat. Und dann hat sie da erlebt, was die Rote Armee da und die Sowjetunion da angestellt hat im Baltikum, wie viele Hunderttausende, Millionen, die deportiert hat und so. Das hat die da gelernt und hat kapiert. Das ist ein brutales Regime gewesen. Das ist ein menschenfeindliches Regime gewesen. Und ich war glücklich, dass ich dann über so einen Umweg meine Enkeltochter auf so eine kluge und richtige Idee gebracht habe. Ja, sowas.
Aha, fantastisch. Also es geht nicht um in der Hängematte hängen oder irgendwo am Strand chillen, um mal dieses Wort zu benutzen, sondern
Strand ist dieses ja ungesund. Die alte Haut kann die Sonne gar nicht vertragen. Das ist, die verletzen sich richtig, diese Strandurlauber. Die machen alles falsch. Nein, man muss sich hüten vor der Sonne, weil die macht einen krank.
Ja, sicherlich ist das auch ein Punkt. Aber mir geht dabei so plastisch durch den Kopf, wie du halt immer was wissen willst und immer noch mal was rausholen, also was Neues. Und das sind ja Themen, die ihr euch da vorgenommen habt, die so wesentlich sind zu wissen, um auch unsere Welt zu verstehen und ein bisschen mehr auch vielleicht für die Zukunft daraus an Wissen saugen zu können. Also das ist schon ja auch anstrengend, was ihr da macht. Also ich stelle mir vor, da nach New York zu reisen und diese Gespräche zu führen.
Das ist aber voller Begegnungen und voller Erfahrung. Also
bist du da nicht völlig fertig hinterher?
Ich bin nicht an den schicken Essen interessiert oder an den tollen Hotels oder so. Ja. Mir liegt überhaupt nicht an tollen Hotels. Ich bin froh, wenn ich irgendeine Herberge gefunden habe. Und ich bin froh, wenn ich Menschen getroffen habe. Ja. Mit einem anderen bin ich in diesem Jahr in Nordirland gewesen. Da haben wir versucht rauszukriegen, wie haben die nach Jahrzehnten, Jahrhunderten Bürgerkrieg das hingekriegt, dass das inzwischen eine friedliche Gesellschaft geworden ist. Ja. Und wir haben da so tolle Entdeckungen gemacht. Wir haben so tolle Leute gefunden, auf beiden Seiten.
Was
auf der katholischen Seite.
Was macht ihr mit den Entdeckungen? Was macht ihr mit diesem tollen Wissen?
Ja, wir reden darüber. Der ist inzwischen Lehrer in Wales und erzählt das seinen Schülern. Und ich erzähle überall, wenn die sagen, Gaza ist doch das Ende der Welt, da gibt es eigentlich nur Mord und Totschlag. Und da sage ich, ja, das habe ich in Nordirland auch früher erlebt und jetzt haben die das begriffen. Und wie haben die das gemacht, fragen die dann. Und dann erzähle ich, wie das da, was sie da beobachtet haben. Das erzähle ich auf öffentlichen Veranstaltungen und überall. Wenn auch mit der Ukraine und Russland, das waren ja mal ganz vertraute Leute, die sprachen die gleiche Sprache und das waren die waren wie Brüder und die waren wie Verwandte und so. Und jetzt sind das Feinde und die bringen sich gegenseitig um. Wie kommen die da raus aus dieser katastrophalen Lage? Und da kann man in Nordirland wirklich gute Beispiele lernen. Also das ist ein richtiges Vorzeigeprojekt. Und die haben auch den Brexit, die haben alle, die Unionisten genauso wie die Sinn Féin-Leute halten den Brexit für eine absolute Irrsinnsentscheidung der Engländer. Die haben inzwischen das hingekriegt, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland, die ist praktisch weg. Da gibt es keinen Soldaten, keinen Polizisten, keinen Schlafbaum, gar nicht. Da fährt man hin und her. Und die sind brüderlich. Und die nutzen das aus als ein Tor in den Binnenmarkt, in den europäischen Binnenmarkt. Also die haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Schlau, wie die sind.
Sie haben,
wunderbar.
Sie haben ein Ziel, was sie verbindet.
Ja.
Und das führt dazu, dass sie da friedlich zusammen das machen und die Grenze
weg ist.
Ja, aber
das müssen sie erst mal lernen, nachdem sie zigtausend Menschen umgebracht haben. Ja.
Also die gemeinsamen Ziele
bekämpft, die haben ja Straßenkämpfe gemacht.
Wenn du jetzt solche tollen Erkenntnisse hast und so viel Wissen, ich frage mich gerade, wie bist du mit IT, mit Digitalisierung unterwegs? Ich habe ja einiges im Netz gefunden, du gibst ja Interviews oder Podcasts, gibt es auch schon von dir. Aber um so ein wertvolles Wissen zu verbreiten, kann man ja im Grunde seine eigene Seite betreiben und man kann über den Weg der Digitalisierung viel mehr Leute erreichen. Ist das ein Thema für dich?
Also ich drücke mich darum. Ich bin beim Schreiben bis heute dabei, mit Hand zu schreiben. Mhm. Ich schreibe nicht an der Schreibmaschine, ich schreibe schon gar nicht an irgendwelchen Laptops.
Du kannst ja auch schreiben lassen.
Und schreiben lassen auch nicht, nein, mit Hand. Und Briefe schreibe ich grundsätzlich nur mit Hand. Und ich finde, handgeschriebene Briefe, die sind was. Das ist authentisch.
Ja, aber diese digitale Welt.
Und die digitale Welt ist mir in Wahrheit total fremd. Mhm. Und ich lerne immer von meinen Enkelkindern, dass die das natürlich alles können und alles beherrschen. Und wenn die dann da sind, auch meine Kinder, die drei Großen, die sind perfekt da drin, die arbeiten da den ganzen Tag mit, eigentlich rund um die Uhr mit, die springen mir dann bei. Und hier im Haus ist es so, dass die beiden, meine Luise und eine andere, die beiden sind diejenigen, die da am besten mit umgehen können. Ja. Wenn wir Männer, wir sind alle nicht so gut, wenn wir nicht mehr weiter wissen, fragen wir diese beiden und die helfen uns dann. Also wir helfen uns auf diese Weise gegenseitig. Aber ich habe das nicht mehr als mein großes Entdeckungsfeld mir vorgenommen, sondern ich will eigentlich auch ein bisschen dickköpfig meine Art, meine Gedanken zu sortieren und meine Kommunikation zu organisieren, die will ich nicht so völlig auf den Kopf stellen.
Aber wäre es nicht eine Herausforderung für dich oder ein interessanter Punkt, wenn du dein ganzes Wissen noch viel schneller noch an viel mehr Leute bringen könntest? Also ich denke gerade an die Influencer, also diese verschiedensten Menschen, die natürlich mit Themen unterwegs sind, die uns nicht wirklich alle interessieren, vielleicht die Jugend. Nee. Aber es könnte ja auch tatsächlich Influencer geben, so wie dich, so Denker und erfahrene Menschen, die halt dieses Wissen, du ergänzt es ja permanent durch diese Reisen, durch die Gespräche und dieses Wissen einfach teilen.
Ja,
es
gut,
gibt so
also,
viele, die sich dafür interessieren.
Eine gute Begründung dafür gibt es das, aber das ist überhaupt nicht mein Interesse. Ich brauche Menschen, mit denen ich kommunizieren kann, mit denen ich reden kann, mit denen ich auch nachdenklich werden kann, mit denen ich auch Fehler eingestehen kann und dann vielleicht nach neuen Auswegen suche. Ich bin richtig ausgebremst, wenn ich vor Apparaten sitze und mit den Apparaten zusammen irgendwo eine imaginäre Zahl von Followern sprechen will. Das ist überhaupt nicht mein Interesse. Und je älter ich werde, umso stärker prägt sich das aus. Also hier im Haus zum Beispiel, da bin ich ja jahrzehntelang eigentlich nur so der Außenredner gewesen. Aber jetzt, durch die Pandemie auch stärker beeinflusst, sind wir ganz eng zusammengerückt. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als dass ich dann eine große Zahl von Followers habe. Mit den Büchern habe ich mich auch so ein bisschen versucht. Einige von denen sind ja Bestseller geworden. Also ich habe immerhin eine Auflagenhöhe von über 500.000 erreicht. Aber jetzt ist es auch gut so. Also jetzt das letzte Buchprojekt mit meiner Enkeltochter, mit der ich jetzt nach New York fahre. Wir beiden wollten so ein Generationsbuch schreiben, so ein Dialogbuch schreiben.
Ja.
Und das hat der Verlag nicht spannend genug gefunden. Und dann hat sie auch, weil sie so wahnsinnig beschäftigt ist, gar keine Zeit mehr dafür gefunden. Da bin ich so richtig, das liegt in meinen Schubladen, das, was ich da bisher ausgedacht habe. Wenn ich überhaupt noch mal was machen würde, dann würde ich das aufgreifen, dieses
nochmal in Buchform.
Ja,
Gedanken
zwar, wenn die Lektoren das nicht kapieren, dann muss ich das wohl erst schreiben und dann müssen sie sich das angucken, ob das was wird. Ich habe so zwei Verlage, die so richtig mich begleitet haben, drei sogar. Vielleicht kriege ich das noch hin, das ist aber ganz vage. Aber mehr schaffe ich nicht. Ich bin
zwar ehrgeizig,
ich will 100 Jahre alt werden, also ja. Ich habe also noch 14 Jahre Leben vor mir.
Hier fällt schon noch was ein, was du Planung. Machst.
Aber diese 14 Jahre, die will ich nicht ununterbrochen unterwegs sein und mit der Welt kommunizieren, sondern die will ich eigentlich für Nachdenklichkeit und für enge Kommunikation, für vertraute Kommunikation, für Hilfebegleitung. Ich entdecke richtig, dass Helfen, also Kranken und Behinderten und eingeschränkten Leuten helfen, einem selber richtig gut tun kann.
Das hast du ja schon in den Büchern beschrieben.
Und das erlebe ich jetzt und das tut mir richtig gut. Ich kann dann besser mit dem Tag umgehen, schlafe viel besser. Diese Erfahrung, so ganz nah zu sein mit jemandem, der nicht so gut drauf ist wie ich, die ist mir viel wichtiger als ein Riesenpublikum zu erreichen und denen zu sagen, und rührt euch mal. Also da wird meine Perspektive wird sozusagen
verändert sich,
immer begrenzter, aber auch reicht natürlich. Ich bin ja hier in Bremen aufgewachsen, ich bin hier geboren und meine Kinder sagen immer, du kennst hier jeden in Bremen. Also ich kenne keinen Ort, wo ich so viele Leute kenne, die ich ansprechen kann und mit denen ich auf der Straße kommunizieren kann. Ja. Ich kann mich auf dem Marktplatz stellen und ich habe im Nu 50, 60 Leute um mich herum, die wollen Ratschläge von mir haben. Also da muss ich gar nicht IT-Technik machen. Da muss ich aber auf den Marktplatz kommen.
Das ist ja jetzt rein egoistisch. Wie kommt man an gute Gedanken?
Nächste Woche stelle ich mich mit der Seniorenvertretung auf die Domtreppen und dann reden wir über Inflationsausgleich und ohne Reklame und alles. Und da kommen die Leute angeströmt und stehen dann da rum und reden mit uns. Also so, ich brauche da nicht noch einen Fernseher oder nicht noch eine Technik.
Ich wollte ja eigentlich nur hinkriegen, dass die Botschaften sich noch mehr verbreiten, damit wir auch in der Gesellschaft dieses Umdenken hinbekommen.
Es gibt auch viele Leute, du gehörst ja dazu, es gibt viele Leute, die das sich inzwischen zutrauen und die das auch machen.
Ja,
die Medienchefs, die Chefredaktion, die müssen das nur aufgreifen.
Ja, es gibt ja auch viele, die auch nach der Pensionsgrenze sich als Kanzlerkandidat aufstellen lassen. Und das ist ja, oder in Amerika, guck hin, wie alt sind die Herren dazu. Also der Trend ist so.
Gibt's.
Ich habe immer eine Schlussfrage. Was rätst du Menschen, die sich jetzt mit ihrer Phase 3, mit ihrem Ruhestand, mit dem, was sie tun möchten, wenn sie mal pensioniert werden, passen? Was rätst du denen?
Sich in ihrem Verwandten- und Freundeskreis umzutun und das zum Thema zu machen. Was macht ihr, wenn ihr in diese Lage kommt, in die ich gerade hineinrutsche? Und was können wir zusammen machen? Und man muss einfach sein Interesse, dass man was erreichen möchte, gestalten möchte, teilnehmen möchte, das muss man artikulieren, das muss bekannt werden. Und wenn dann in den Verwandten- und Freundeskreisen das nicht so richtig klappt, dann muss man sich in seiner Nachbarschaft umgucken, dann muss man sich in seiner Gemeinde umgucken. Und da gebe ich Brief und Siegel, da gibt es im ganzen Land, auf Dorf und Kleinstadt und Großstadt, überall gibt es Leute, die man da erreichen kann. Man muss nicht unbedingt katholisch werden, um mit einer katholischen Gemeinde gut klarzukommen. Ich bin sehr protestantisch, ich habe wunderbare katholische Freunde. Und das Gleiche ist umgekehrt. Man muss nicht Protestant sein, um mit protestantischen Gemeinden zu kommen. In Sportvereinen, da habe ich so viele, als Werder Bremen jetzt 125 Jahre Jubiläum gefeiert hat, da bin ich natürlich auch hingegangen, haben sich ja eingeladen. Da war die Hälfte über 70. Und die wollten eigentlich mit diesen fitten Fußballern und so nah sein und dabei sein und reden. Und weißt du noch, was wir früher gemacht haben und so. Also Sportvereine sind eine wunderbare Gelegenheit, aber auch Chöre. Es gibt so wunderbare Chöre, die Alten nicht rausschmeißen, sondern mit den Alten was zusammen machen. Da kann man wirklich sich beteiligen. Es gibt so viele Geschichten. Leihopas, Leihomis, Vorlesehelfern, die in Kitas und in Grundschule vorlesen. Überall sind sie interessiert daran, Leute zu finden, die sagen, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Einmal in der Woche in die Schule zu gehen, 2 Stunden, das schaffe ich.
Du rätst ja dazu, stellt euch nicht vor, dass ihr gemütlich zu Hause sitzt und dass das Leben herrlich wird, also Honeymoon-mäßig, sondern es wird so werden, dass ihr Lust habt, richtig, was zu tun, und darum kümmert euch rechtzeitig. Richtig. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, richtig. Gut. Wenn man zu Hause wartet, kommt nicht der Prinz, der da im Bach küsst.
Ja.
Man muss schon auf sich aufmerksam machen. Man muss diesen Schritt aus dem Haus wagen und nicht gleich bei der ersten Enttäuschung aufgeben, sondern richtig sich umgucken. Wir sind eine wirklich erstaunliche, bunte Zivilgesellschaft. Trotz AfD und trotz Rassismus und trotz Neonazis, die große Mehrheit in unserer Bevölkerung ist richtig gutwillig, ist richtig hilfsbereit, die kann man erreichen, mit denen kann man wunderbar sich den Arbeitstag und das Wochenende aufteilen und sich unternehmen.
Ja, unter Menschen.
Ich habe der ADFC mitgegründet, hier in Bremen ist die erste ADFC-Gründung gewesen, und jetzt ist das eine Riesenbewegung, dass die Leute aufs Fahrrad umsteigen und die machen Sachen mit den Fahrrädern, und die E-Räder, die können auch alte Leute mobil halten, und man kann dann mit netten Leuten wirklich in seiner Nachbarschaft, in seiner Region rumfahren. Man kann Entdeckungen machen. In den Dörfern gibt es extra Adressen, wo man als Fahrradfahrer absteigen kann und günstig übernachten kann und so. Das muss man einfach nur annehmen, und dann ist man nicht mehr der traurige, alleingelassene, ins tiefe, schwarze Loch gefallene, von Altersdepressionen geplagte Rentner, sondern dann ist man ein aktiver Zeitgenosse, freut sich, Zeit zu haben, freut sich, nicht mehr den ganzen Tag im Büro sitzen zu müssen oder an der Werkbank zu arbeiten, sondern jetzt selber zu entscheiden.
Ja, die große Freiheit nutzen.
Wunderbar.
Ja, besser geht's nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sollten Henning Scherf sehen, wie er hier vor mir sitzt und begeistert ist und strahlt und voller Enthusiasmus berichtet, was man alles tun kann. Lieber Henning, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld mit mir. Es hat mir großen Spaß gemacht, und ich wünsche dir, dass all das, was du dir vornimmst, auch für die nächsten Jahre, für dein Älterwerden, dass das gut gelingt. Vielen Dank.
Danke.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesLebenPhase3.com